Nämlich, dass Kunst auch etwas mit Ideologie zu tun hat und nicht nur mit Ästhetik. Das war gerade im Kontakt mit dem ORF Kunstradio immer wieder deutlich spürbar. Und das ist jetzt keine Kritik, sondern der Beginn des Versuchs anzudeuten, worin denn die Besonderheit liegt. Weil eben das Künstlerische an etwas, das so weit weg von einer gesellschaftlich akzeptierten Vorstellung von künstlerisch ist, wie das bei manchen Kunstradioprojekten sein konnte, weil dieses Künstlerische dann eben nicht mit jenem Begriffswerkzeug in den Griff zu kriegen ist, das bereits gesellschaftlich als ästhetisches Handwerkszeug akzeptiert ist. Da muss man eben woanders hingreifen, ins Ideologische, und dabei landet man vorerst außerhalb der Kunst, um sich dann zurückzuarbeiten. Und jetzt stimmt diese Metapher aber nicht wirklich. Man arbeitet sich nicht zurück, wenn ich das richtig nachvollziehe, sondern eigentlich arbeitet man daran, dass die Kunst einen wieder einholt, dass sie sozusagen hinüberwächst oder herüberwächst an jenen Ort, an dem man sich selbst befindet. Und das können jetzt reale Orte sein oder auch Ort als Metapher. Der reale Ort der Radiokunst ist, wenn man dem alten Radio Art Manifest des Kunstradios folgt, ist jener Ort, an dem gehört wird, unter genau jenen Umständen, unter denen eben gehört wird. Radiokunst hat also keinen Ort, sondern unbestimmbar viele Orte. Und sie hat folgerichtig keine endgültige oder auch nur eindeutig definierbare, festlegbare Erscheinungsform. Purer Konstruktivismus des Ästhetischen sozusagen. Jeder Radiokunsthörer hört ein anderes Stück, unabänderlicherweise. Jeder macht sich seine eigene Finalversion aus einer Möglichkeitsform. Und das war schon so, als Radiokunst noch schlicht daraus bestand, dass man Stücke fürs Radio produziert. Oft wird ja die Weiterentwicklung der Radiokunst dann hin zur Benutzung vieler verschiedener technischer Medien ein wenig so beschrieben, dass sich die verändernden Technologien der Kommunikation, dass die so verlockend waren, dass jeweils möglichst früh damit auch Kunst und in diesem Fall Radiokunst gemacht wurde. Und so sehr klar ist, dass die Einsicht ins Technische, in ihre Geschichte, Utopie, Möglichkeit, aber vor allem auch in ihre Restriktionen, diese Art von Kunst seit jeher sozusagen mehr geprägt haben als beispielsweise die Restriktionen der 5 Notenlinien des Speichermediums Notenschrift, je das Komponieren definieren konnten, so sehr also die Künstler, dies alles wissend, tatsächlich sich am technologisch Möglichen orientierten, so sehr sollte man aber vielleicht einmal die Ausweitung des Radiokunstbegriffs, und um die Ausweitung des Radiokunstbegriffs ging es eben in der letzten Zeit, auch in unseren Diskussionen sehr häufig, eben einmal nicht aus technologischer Sicht, sondern als vielleicht einfach eine Folge dieser von Anfang an angelegten, sozusagen konstruktivistischen Kunstvorstellung nachzuzeichnen. Wenn jemand ernst macht damit, dass nicht das ausgestrahlte Stück, sondern das Hören des ausgestrahlten Stücks die Kunst ist, Radio Art is composed of sound objects experienced in radio space und radio happens in the place it is heard. Das sind einfach diese schönen, klaren Sätze aus diesem Radiomanifest. Dann ist die Ausweitung des Radiokunstbegriffs über das tatsächliche und reale Radio hinaus natürlich schon im allerersten Ansatz angelegt. Und die Nutzung aller anderen weiteren Medien und selbstverständlich auch gerade diese dezentrale und multiperspektivische Ästhetik, die sich dann später entwickelt hat und die so zentral wurde mit den großen Netzwerkprojekten, die steht da einfach schon drin, auch wenn sie nicht sozusagen expressis verbis so drin steht. Jetzt gibt es für eine künstlerische Vorstellung, um nicht zu sagen Ästhetik dieser Art, natürlich auch außerhalb der Radiokunst Vorbilder. Und wenn man zu einem Wort wie multiperspektivisch noch Begriffe wie Indeterminacy oder Unbestimmtheit oder Experiment hinzufügt, dann hat man schon ganz entscheidende Schlagworte aus der jetzt experimentellen Musikästhetik rund um David Tudor, John Cage und anderen angeführt. Dennoch aber klang es nach und war es einfach auch eher Ideologie denn Ästhetik, wenn Radiokunst durch das Kunstradio, durch die Arbeit des Kunstradios, sich all dieses Radioterrain eroberte. Und der Grund dafür ist, dass Radiokunst eben nicht an einem der Kunst gewidmeten Orte stattfindet. So wie Cage und Tudor sehr wohl, wenn sie in Galerien, Museen oder auch Konzertsälen experimentierten, eigentlich an Kunstorten waren. Sondern Radiokunst findet im Radio statt, einem Massenmedium. Deswegen war so etwas wie die Verfolgung multiperspektivischer Unbestimmtheit hier eben vorerst, behaupte ich jetzt, kein oder weniger wurde nicht wahrgenommen als ein ästhetisches Problem, sondern einfach als mediale Ideologie, die man mal durchsetzen musste, damit dann Ästhetik daraus werden kann. Und dieses Medium Radio hat mit Kunst eben per se nicht viel zu tun. Deswegen freute mich auch die Erwähnung dieser Kammermusik so, weil das sich dort schon so schön bündelt. Dass eben sozusagen die strenge Kammer der Kammermusik von Beginn an nicht in den Rankings nach oben gelangte. Dass dieses Medium behauptet, nicht nur Transporteur von Kunst zu sein, sondern selber in seinen ureigenen Charakteristika kunstfähig, das war ja lange Zeit den Träumen von Futuristen vorbehalten. So ein bisschen in Analogie dazu, dass es auch progressive Künstler vom Bauhaus aufwärts brauchte, um auf die Idee zu kommen, dass das Medium Schallplatte, wie auch immer das der korrekte Begriff war, auch etwas anderes, zu etwas anderes als zum Abspielen von Kunst verwendbar wäre. Aus dieser Perspektive also, Radiokunst basiert zwar im Radio und durch das Radio, aber trotzdem auf eine Art und Weise trotz Radio. Zur Beantwortung der eingangs gestellten Fragen, wie kommt denn die Kunst ins Radio und wie kommen sie da wieder raus? Man müsste jetzt vielleicht schlussfolgern, indem medienbezogene Ideologie erst durch lange Arbeit zu einer Ästhetik der Radiokunst werden konnte. Aus der Sicht der Musik ist genau die zuvor beschriebene Spannung interessant. Wie sehr findet sich jene Ästhetik des Experiments wieder, die auch eine musikalische Komponente oder eine musikalische Tradition hat? Und wie sehr zugleich unterscheidet sich dann natürlich auch davon? Und jetzt versuchsweise nach den Cage'schen Schlüsselbegriffen des Experimentierens und der Medienzentriertheit einen Schlüsselbegriff der europäischen Adorno-geschulten Denkweise. Und wir nehmen den jetzt einfach und stellen das Wort Material hier in den Kontext. Klang müsste natürlich die Antwort lauten, wenn man nach dem Material von Radiokunst fragt, auch wenn man sich noch an diesem Radio Art Manifest orientiert. Aber die eigene Geschichte des erkämpften, erweiterten Radiobegriffs, der heutzutage selbstverständlich und State of the Art ist, bei dem geht es offenbar längst um viel mehr als um Schallwellen, die aus Radiolautsprechern kommen. Um einen Moment über den berühmten historischen Stand des Materials sozusagen bezüglich Radiokunst nachzudenken, wäre es aber dann schon sinnvoll, hier ein Material zumindest mal zu postulieren, das etwas anderes ist als Schallwellen. Auch um diesen erweiterten Radiobegriff, der nach seinen sonst üblichen Genrebezeichnungen eigentlich irgendwo in seiner großen Schnittmenge aus Performance, Installation, Hörspiel, Medienkunst, Netzkunst, wie auch immer liegt, auch um das zu betrachten und seine Erscheinungsweisen, seine Form vielleicht betrachten zu können, kann so eine Begrifflichkeit wie Material oder eben einen Adorno-Satz, der dann ganz gut auch anwendbar ist, dass die Form, also eben, weil ich es auch gerade irgendwie als Form bezeichnet habe, die dem Inhalt widerfährt, selber sedimentierter Inhalt ist. Das ist so ein Satz, den man einfach als Werkzeug ganz gut nehmen kann. So, und was ist jetzt das Material der Radiokunst, wenn man einfach mal was postulieren will? Offensichtlich eben nicht die Materialität der Schallwellen allein. Es muss da etwas geben, das eben jenseits des Akustischen ist. Und ich sage jetzt einfach ganz kurz, das ist natürlich etwas, das gewissermaßen kommunikativ per se ist. Gerade eben, weil der skizzierte Feldzug der Ideologie Richtung Ästhetik erfolgreich war. Genau deswegen ist das so. Das Material von Radiokunst, wie es Kunstradio betreibt, ist weniger akustisch, denn kommunikativ also. Es geht um eine Materialität der Kommunikation, wie ein schönes Buch aus den 90er Jahren ja auch hieß. Das Material dieser Kunst ist die Interaktion, das Gleichzeitigsein im selben medialen Raum, beziehungsweise richtiger und paradoxer in selben medialen Räumen. Und das bringt mit sich, dass, obwohl es sich um eine Kunst handelt, die letztlich aus irgendeinem Lautsprecher in irgendeinem Umfeld rezipiert wird, siehe Radiokunstmanifest, das bringt mit sich, dass das akustische Ergebnis per se in seinen Details oft erstaunlich unwichtig scheint während des Prozesses der Kunst. Und zwar sowohl den Künstlern, den Technikern wie auch den Produzenten. Und ich sage das, obwohl ich weiß, wie viele Künstler für Kunstradio auch daran und genau dieser Art intensiv gearbeitet haben. Aber ich denke jetzt absichtlich eher an große vernetzte Projekte, denn an überschaubare Studioarbeiten. Oft also arbeitet man weniger am akustischen Detail, denn am Zustandebringen von Netzwerken und Leitungen. Und selbst ob diese dann klappen oder nicht, ist manchmal erstaunlich egal. Relevant scheint dann die Absicht, das Netzwerk erdacht und organisiert zu haben. Sämtliche Fehler, die im Laufe dieses Weges auftreten, werden als Teil des Kunstwerks akzeptiert, so wie Duchamp das Zerbrochene seines großen Glases schlicht zum Kunstwerk erklärte, anstatt den Verlust eines Kunstwerks zu beklagen. Aber vielleicht stimmt das auch gar nicht und Künstler und Produzenten haben schlicht und ergreifend eine Art professionelle Gelassenheit im Umgang mit allen diesen fehleranfälligen Systemen gelernt, aus der man nicht gleich im Umkehrschluss ästhetische Folgerungen ziehen muss. Aber als Gedankenspiel hat es einfach trotzdem seinen Reiz, schon weil dieser Akt eines prototypischen Kunstradio-Satelliten-Internet-Projekts ja auch auf andere Art und Weise etwas Duchamp-haftes an sich hat, wenn man so will, wenn nämlich das Material eben nicht bloß Schallwellen, sondern zugleich Telekommunikation in welcher Form auch immer ist, wenn also gewissermaßen das Netzwerk selbst zum kunstfähigen Material wird oder erklärt wird, dann hat diese Strategie natürlich schon etwas von diesem Midas-haften Duchamp-Effekt, mit dem etwas, das ganz profanen Zwecken diente, in Kunst verwandelt wird. The Transfiguration of the Commonplace, auf diesen seinerseits entliehenen Buchtitel hat Arthur Dento das damals gebracht. Und so gedacht ist es nun auch wiederum ein nettes Gedankenspiel über diese offenen Formen und Bewegungen. Und Form and Flow hat Heidi Grundmann einmal einen Aufsatz überschrieben, rund um ähnliche Themen. Also diese offenen Systeme nun im Sinn des Adornoschen Zitats kurz zu überdenken, dass die Form, also wenn wir jetzt an gestern Abend denken oder an eins der großen erwähnten Projekte à la Sounddrifting und viele andere und ihre weltumspannende und ständig bewegliche und im Detail undefinierbare Form, also dass diese Form selber sedimentierter Inhalt sei, das scheint ja durchaus was Richtiges zu haben. Es trifft ja die Intention, auch wenn man jetzt natürlich dazu sagen muss, dass man diesen Adorno-Satz jetzt eigentlich missverstehen muss, um zu diesem Ergebnis zu kommen, weil ursprünglich war ja die Rede davon, dass die Form einem Inhalt widerfährt und nicht, dass sie selbst Inhalt sei. Aber genau darum geht es eigentlich. Hier ist die Trennlinie, wenn man so will, an der deutlich wird, wieso Radiokunst, obwohl sie prinzipiell akustisch wie Musik und medial wie Radio funktioniert, sowohl zum Radio als auch zur Musik in ihren jeweils traditionellen Selbstverständnissen immer in einem sozusagen produktiven Spannungsverhältnis bleiben muss. Dem Medium Radio musste eben erst und muss auch immer wieder abgerungen werden, dass es sich selbst tatsächlich nicht nur als Medium, sondern als Kunst verstehen kann. Und den akustischen Künsten gegenüber musste und muss immer wieder abgerungen werden, dass der traditionelle Glaube an ein bestimmtes, angestrebtes und in seiner Gestalt intendiertes Werk nicht angewendet werden will. Neben anderen Gründen eben deswegen, weil eine Materialität des Klangs ersetzt oder ergänzt ist durch die erwähnte Materialität der Kommunikation. Daraus folgt, dass nicht nur die traditionell europäische Vorstellung eines Erzählenden oder zumindest eines einzelnen Autors und seiner intakten Kraft zur Expression hier weder funktioniert noch funktionieren muss oder soll, sondern letztlich auch die erwähnten ästhetischen Postulate aus der amerikanischen Experimentaltradition à la Cage und Tudor zwar vieles parallel haben, gemein haben oder vorweggenommen haben, aber wie die schon angesprochene Multiperspektivität und anderes, aber, und hier wieder der Unterschied, an der Frage des Materials sind die doch alle im phänomenologisch-physikalischen, der beispielsweise Schallwellen, geblieben und haben dieses nicht durch die Materialität der sozial-medialen Wirklichkeit transzendiert oder erweitert. Von diesen Sichtweisen, den aus dem Medialen herausgedachten, werden noch mehrere Vorträge hier handeln. Und aus dieser Sichtweise muss letztlich auch jeder inhaltlich kritische Diskurs über die Qualität, über das Gelingen und das Scheitern geführt werden. Einer der neuralgischen Punkte aktueller Radiokunst könnte ja vielleicht doch am besten, um jetzt nochmals etwas auch Hinterfragendes zu sagen, aus einer Doppelsicht neu überdacht werden. Aus einer vom klanglich-phänomenologischen ebenso wie vom medialen herkommenden. Nämlich diese Übersetzung einer riesigen Netzwerkstruktur in die wahrnehmbare Wirklichkeit. Oft schon Thema, auch oft schon künstlerisches Thema. Und doch hat natürlich die Übertragung eines aus mehreren Satelliten und vielen Streams und vielfach synchron laufender Kunstwirklichkeitsuniversen dann ausgerechnet dort ihre Achillesferse, wo sie ihrem Namen gerecht werden sollte, nämlich im Radio mit seinen 2 oder 5 heutzutage Lautsprechern. Vielleicht aber ist auch dieses Denken in einer Übersetzbarkeit, das ich da jetzt sozusagen skizziere, in eine direkte, vielleicht auch noch speicher- und dokumentierbare, physikalische, sinnlich nachvollziehbares Phänomen, vielleicht ist dieses Denken überhaupt einfach prinzipiell falsch, weil eben noch einer alten, sozusagen bloß künstlerischen Vorstellung und nicht vornehmlich jener der sozial-medialen Wirklichkeit und ihrer Präsenz verpflichtet. Hier gäbe es jetzt noch einen Abschnitt über eine Vermutung, dass das Abbildungsverbot, ein gewissermaßen ein freiwillig gewähltes Bilderverbot hier ziemlich produktiv wirksam ist, aber um das Tonband jetzt mal auszutricksen und nicht umgekehrt vom Tonband ausgetrickst zu werden, ich denke an diesen sozusagen kritischen Punkten dessen, wo die eine und die andere Vorstellungswelt sich kreuzen, wo es Schnittmengen gibt, wo es aber dann eben auch etwas gibt, das sich nicht wechselseitig sozusagen ausgeht oder wo die Schnittmenge dann eben eine Schnittmenge bleibt und keine deckungsgleiche. An diesem Punkt kann man hier jetzt auch schließen. Der Versuch war eben, das und warum, das aus der Sicht der anderen, um nicht zu sagen traditionellen Künste wie der Musik oder aus der Sicht des materialseienden Mediums Radio, eben ein, wie es im Titel hieß, manchmal prekäres Verhältnis ist. Das wollte dieser kurze Exkurs skizzieren, um damit eine Art Ausgangslage zu den ganzen weiteren ästhetischen Diskurs zwischen dem Medium Radio und der klingenden Kunst anzudeuten. Danke.